Und hoffentlich ist es kein schlechtes Omen für den 1.10. Wir haben jetzt 10 gemeinsame Minuten oder ist es von meiner Zeit abgegangen?
9,
okay. Für einen Blick in die Werkstatt vom jungen Angebot von ARD und ZDF, also dem ersten Online-Only-Angebot von ARD und ZDF. Es gibt ein paar Dinge, die Sie im Vorfeld wissen sollten. Zum einen, das ist so die schönste Folie, uns gibt's noch nicht. Das wollten wir damit ausdrücken. Wir haben auch noch keinen Namen. Und ich werde ihn heute auch leider nicht lüften können. Die Nutzer da draußen, die kennen uns auch noch nicht. Aber in 29 Tagen wird sich das ändern. In 29 Tagen ist der 1.10. Und da wird es eine große Pressekonferenz geben und dann wird viel gelüftet von dem, was wir gerade unter einem großen weißen Tuch entwickeln. Das bringt mich jetzt gerade in eine ziemlich problematische Situation, weil ich jetzt natürlich nicht die Katze aus dem Sack lassen kann und erzählen kann, was alles für Formate von allen Landesrundfunkanstalten der ARD und vom ZDF kommen, was wir uns alles ausgedacht haben. Das heißt, ich werde jetzt nicht komplett alles verraten können. Das heißt, an der Stelle könnte ich eigentlich die Präsentation abbrechen, tue ich natürlich nicht, weil es gibt natürlich doch viele Fragen. Heute möchte ich Sie neugierig machen auf die Technik. Ich möchte einen Blick unter die Motorhaube werfen, ich möchte Ihnen sagen, was wir uns da ausgedacht haben und ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die beantwortbar sind. Die erste Frage, was sind wir, klingt sehr philosophisch, möchte aber sehr konkret darauf eingehen. Die zweite Frage, was entwickeln wir gerade, also was entsteht an Produkten? Das dritte, wie gehen wir das an, was für Arbeitsweisen haben wir, was machen wir vielleicht anders, als es bei ARD und ZDF bis jetzt gemacht wurde? Und dann so die größte Frage, was erhoffen wir uns davon? Das heißt, was ist das große Ziel dahinter? Was sind wir? Einfach zu beantworten, wir sind das erste Online-Only-Angebot von ARD und ZDF. Das heißt, das erste Angebot, was kein Fernsehen macht und kein Radio macht. Wir sind nur im Internet unterwegs. Wir haben originäre Inhalte, die in der Logik für unsere jeweiligen Plattformen und Berührungspunkte mit unseren Nutzern gemacht werden. Und wir haben eine eigene gesetzliche Beauftragung. Das heißt, wir haben auch eine andere Voraussetzung, als es die programmbegleitenden Online-Angebote von ARD und ZDF jetzt haben. Wir sind fokussiert auf eine Zielgruppe zwischen 14 und 29 Jahren. Jetzt habe ich gerade eben Zielgruppe gesagt, ist natürlich kompletter Käse. Das sind sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen. 14-jähriger Junge, ganz anders als 29-jährige Frau. Und das nochmal auf unterschiedlichen Endgeräten, mit unterschiedlichen Plattformen, unterschiedlichen Genres. Ganz, 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 ganz diffizil. Vorteil, wir sind nur im Web unterwegs. Das heißt, wir haben da viel mehr Möglichkeiten, auf die Sachen, also auf diese einzelnen Subzielgruppen sehr spezifisch einzugehen. Wir haben irgendwann mal die 14- bis 29-Jährigen von ARD und ZDF zu 100% erreicht. Das war vor der Zeit des Internets. Mittlerweile sind es deutlich weniger als 100%. Und deshalb gibt es uns auch. Das sind 15 Millionen Menschen in Deutschland, die wir erreichen können. 15 Millionen Menschen, die zwischen 14 und 29 Jahre alt sind, die sind am Tag ungefähr 4 Stunden erreichbar. Das heißt, 4 Stunden haben wir als sogenanntes Medienzeitbudget, wo wir diese 15 Millionen erreichen können. Außerhalb keine Chance und außerhalb dieser 15 Millionen eigentlich auch keine Chance. Das Ganze ist nicht geplant, als dass wir eine große Webseite machen und sagen, die Leute werden schon kommen, sondern das Ganze ist als Netzwerk angedacht. Als Netzwerk von Inhalten, das heißt, wir werden sehr viele Inhalte auf unterschiedlichen Anknüpfpunkten haben. Wir werden ein Netzwerk von Angeboten haben, wir werden ein Netzwerk von Plattformen haben und wir werden ein Netzwerk von Menschen haben. Menschen sind nicht nur die Menschen, die es machen, sondern auch die Menschen, die damit in Berührung treten, also die 14- bis 29-Jährigen. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen erstmalig für Online-Only denken. Das bedeutet, dass wir gerade unterschiedliche Produkte entwickeln. Und das Ganze auch bis zum 1.10. noch ein bisschen polieren, dass wir es darstellen. Daher kommen auch meine Augenringe gerade. Es ist gerade sehr viel, aber es ist unglaublich spannend. Ich fange mit einer Binsenweisheit an. Wir machen das Ganze für die Nutzer. Das sagt man immer so und jeder schreibt sich das auf die Fahne. Ich sage es deshalb, weil wir uns viel damit beschäftigt haben, wo diese Menschen denn überhaupt erreichbar sind. Deshalb haben wir als ersten und wichtigsten Berührungspunkt die Drittplattform. Wir werden ganz konsequent auf YouTube, auf Facebook, auf Snapchat, auf Instagram, auf Twitch und wie sie alle heißen, unterwegs sein. Dort immer in der Logik der jeweiligen Plattform, immer mit originären Inhalten und hauptsächlich Video. Video ist unser Medium. Das zweite wird eine App sein. Die App wird keine Mediathek, sondern die App wird eine eigene Funktionalität haben. Und die wird anders da sein, als dass wir Facebook kopieren oder eine Mediathek machen. Das heißt, ich werde da nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber wir versuchen da was Originäres zu schaffen. Das ist der zweitwichtigste Berührungspunkt. Und der drittwichtigste Berührungspunkt und damit eigentlich in der Reihe der unwichtigste ist ein browserbasiertes Webangebot. Wird es natürlich auch geben. Das ist aber weitestgehend ein Vollautomat. Das heißt, alle Inhalte, die auf den ersten beiden Berührungspunkten stattfinden, finden auch nochmal unproprietär im unabhängigen Player auf einem Webangebot statt, ohne dass ich einen Google-Account brauche, ein bestimmtes Endgerät oder mich bei Facebook einloggen muss. Aber das ist jetzt nichts, wo wir eine Schlussredaktion haben, die ein Portal pflegt, sondern alle Inhalte landen ganz automatisch da und sind automatisch zur Verfügung, damit wir auf die ersten beiden Berührungspunkte unseren wirklichen Fokus setzen können. Dann gibt es ein viertes Produkt, das machen wir für die Menschen, die es tun. Das ist eine große Analyselösung. Wenn man als Netzwerk unterwegs ist und nicht als eigenständiges Portal, dann muss man auch die Möglichkeit schaffen, sich als Netzwerk messen, analysieren und steuern zu lassen. Auch da schaffen wir eine Möglichkeit, dass wir wissen, was die Angebote machen, wie es denen geht und was wir inhaltlich verändern können. Das heißt auch, dass wir konsequent sagen, wenn etwas nicht funktioniert, dass wir es abschalten. Das mal zusammengefügt, also der Nutzer oben hat drei Berührungspunkte. Links das Wichtigste, die Drittplattform, in der Mitte die App als zweitwichtigstes und als drittes das browserbasierte Webangebot. Dann kommt noch ein viertes dazu, das ist diese Analyselösung, wo man dann wissen kann, wie geht das mit dem Ganzen. Fehlt natürlich was in der Mitte, dazu sage ich immer Kleber, ich glaube, ich sage heute, seit heute sage ich da Maschine zu. Das ist dann so eine Zwischenschicht, also ein Backend, wie man technisch sagt, mit so einer Programmierschnittstelle dazu. Da docken wir alle Produkte an. Und das ist beliebig erweiterbar. Wenn wir jetzt mal durchzählen, Drittplattformnetzwerk, App, Webangebot, Analyselösung und Zwischenschicht, also Kleber, Maschine, wie auch immer, sind wir bei 5 Produkten, die wir technisch zum 1.10. auf den Markt bringen. Vor dort geht es dann richtig los. Also es ist ein Irrglaube, dass wir am 1.10. sagen, so, das war's jetzt und jetzt gehen wir alle 4 Wochen in Urlaub, auch wenn wir es verdient hätten. Das wird natürlich nicht so gehen. Der 1.10. ist einfach ein weiterer Schritt in dem, wie wir danach loslegen werden. Und auch gerade von Ihnen kam, glaube ich, die Frage, ob man die ultimative Lösung für eine Auflösung vom TV machen könnte. Wenn man mich nach der ultimativen Lösung, nach der finalen Lösung fragen würde, würde ich sagen, die gibt's nicht. Es geht immer weiter und es verändert sich ständig. Und so denken wir diese Sache auch. Einen exklusiven Vorab-Einblick. Da habe ich mit Florian Hager verhandelt und er hat gesagt, ja gut, dann mach halt. Wer für die App, da würde ich Ihnen jetzt gerne vor der Pressekonferenz zum 1.10. noch einen Einblick geben, weil ich es einfach gerade sehr spannend finde, was wir uns als größeres Bild dahinter gedacht haben. Sie machen die App auf. Die App kommt raus nur für Smartphones, nur für Android und nur für iOS. Mit einem ganz klaren Fokus auf Android, weil Android über 70% Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen, iOS unter 10% Anteil. Sie machen die App auf und in der App gibt es sogenannte Geschichten. Sie sehen hier eine Geschichte, weniger Lebensmittel wegwerfen, 3 coole Rezepte mit alten Backwaren. Durch diese Geschichten können Sie durchswipen. Und eine Geschichte ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Inhalten. Das könnte eine Staffel von einer Serie sein, wenn wir zum 1.10. beispielsweise Game of Thrones hätten. Dann könnte eine Geschichte könnte die erste Staffel Game of Thrones sein. Eine Geschichte könnte auch ein journalistisch aufbereitetes Thema von einem unserer YouTuber sein. Wenn wir beispielsweise Gronkh in unserem Netzwerk hätten, dann könnte Gronkh eine Geschichte in dieser App erstellen. Soweit so gut. Das sind Geschichten. Das heißt, ich klicke da drauf, gucke mir diese Geschichten an mit Fokus Video. Jetzt kommt's. Ich ziehe die Geschichte nach unten. Damit keepe ich sie und sie bleibt immer bei mir. Und ich ziehe eine Geschichte nach oben, damit kicke ich sie und damit ist sie weg für immer. Ich habe auch keine Chance mehr, sie wiederzukriegen. Weg für immer. Einfach einmal. Eine Chance, weg, bumm. Und jetzt kommt es, wenn ich das mit allen Geschichten gemacht habe, dann ist die App leer. Und das ist so der Punkt, warum ich sage, die App hat eine eigene Funktionalität. Bei uns wird man fertig. Man kann die App leer sehen. Es gibt irgendwann den Punkt, wo wir sagen, Ende Gelände, mach das Ding aus, geh mal raus, spiel mal. Das würde man zu einem 29-Jährigen, glaube ich, nicht mehr sagen. Das heißt, wir wollen uns da ein bisschen gegen dieses Dopamin-Entertainment positionieren. Wir wollen sagen, es gibt noch was anderes, als dass ich abends im Bett immer noch mal eine halbe Stunde meine Facebook-Timeline checken muss und immer noch mal sagen muss, immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Bei uns gibt es das gute Gefühl, irgendwann mal fertig zu sein. Das ist so der Punkt, den wir bei der App uns denken. Das ist gerade bei den Zielgruppen, denke ich, relativ wichtig und gibt es so momentan noch nicht. Wie gehen wir das Ganze an? Sowas braucht natürlich neue Ansätze und in vielen Interviews heißt es immer, wir wären ein Start-up. Ich würde ergänzen, wir sind ein Start-up, was momentan nicht pleite gehen kann, was natürlich eine sehr komfortable Voraussetzung ist. Es ist nur so, wir hätten sagen können, wir schneiden einfach alle Stricke ab und machen einfach alles neu und nehmen von unserem Geld was und sonst was. Haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir haben sehr bewusst gesagt, was wir neu machen möchten und sind damit aber an die Voraussetzungen von unserem Netzwerk gegangen. Das heißt, von unseren Landesrundfunkanstalten, von ZDF und von unserer federführenden Anstalt, das ist in dem Fall der SWR. Mit dem SWR machen wir da sehr, sehr viel zusammen. Und wir positionieren uns natürlich trotzdem so, dass wir auch Menschen verunsichern, weil wir viel, viel neu machen. Denken, das ist aber ein Zugpferd für einen wichtigen und notwendigen Change-Prozess, den wir damit einläuten. Das heißt, die konsequente Neuerung ist so das, was wir uns auf die Fahne schreiben, ist so das Zugpferd, was wir mit dem SWR zusammen jetzt angehen. Erste Sache, wir gehen ganz konsequent mit unserer Infrastruktur in die Cloud. Bei uns steht wenig Blech im Keller. Es gibt Blech, was im Keller steht bei uns. Das lässt uns einen normalen Tag überstehen, plus minus 20%. Und das, was ansonsten kommt, geht in Google Container Engine, Amazon Web Services, Azure, Media Cloud und so weiter, wie sie alle heißen. Das heißt, wir skalieren da automatisch nach oben und haben damit weniger Blech im Keller, mehr Flexibilität und auch eine schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit. Schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit ist das Zweite, was wir machen. Wir setzen konsequent auf wiederverwendbare kleine Container. Also Container ist so eine große Entwicklung in der Webentwicklung oder generell in der Softwareentwicklung, die gerade ziemlich durch die Decke geht und aus meiner Ansicht nach so die erste Strömung, die wirklich es geschafft hat, wiederverwendbare Pakete zu machen. Das setzen wir ganz, ganz konsequent ein. Und wenn Sie sich das mal so in der Schiffsmetapher vorstellen, dann wissen Sie ganz genau, in dieses Schiff passen 800 Container rein. Und wenn ich aber jetzt schon sagen kann, es kommen 1600 Container, weiß ich, okay, ich brauche zwei Schiffe. Und das in Verbindung mit dem hier gibt eine schöne, flexible Voraussetzung. Drittes, wir haben eine standardisierte Programmierschnittstelle, eine sogenannte API. Da dockt zum 1.10. dockt da unser Webangebot drauf und unsere App drauf. Im nächsten Schritt werden wir das Ganze aber für Dritte aufmachen. Das heißt, wir laden Dritte am Markt ganz offiziell und gerne ein, mit unserer API eigene Produkte zu bauen. Mit unseren Inhalten, mit unseren Logiken, mit allem drum und dran. Das ist natürlich auch ein Paradigmenwechsel. Auch ein Paradigmenwechsel für viele Bereiche von ARD und ZDF, die das natürlich auch nutzen können. Nächster Punkt. Wir veröffentlichen das alles als Open Source. Das heißt, alle Produkte, die wir entwickeln, stehen konsequent als Open Source zur Verfügung. Das heißt, der gesamten Entwickler-Community dort draußen auf der gesamten Welt steht alles zur Verfügung und alle können mitarbeiten. Wenn jemand sagt, ihr spioniert die Leute aus mit eurer komischen Business Intelligence, können wir sagen, guckt doch mal ins Source-Code rein, guckt ihr doch mal genau an, wie wir das machen. Wir glauben nicht, dass wir die Leute ausspionieren, so steht's drin. Und wenn du eine bessere Idee hast, dann arbeite doch einfach mit. Und das ist natürlich auch ein Effekt, den wir uns für ARD und ZDF erhoffen, wo wir viel Möglichkeiten sehen. Und es ist natürlich was, wo wir ja relativ anders denken momentan. Was erhoffen wir uns davon? Das ist so ein Punkt, wo ich jetzt ein bisschen pathetisch werde. Herr Metzger, Sie hatten das sehr, sehr schön am Anfang mit dem uröffentlich-rechtlichen Werten beschrieben. Teilhabe, vertrauenswürdig, demokratiestiftend, unabhängig. Das sind natürlich jetzt sehr positiv konnotierte Werte und die gleichzeitig sehr, sehr stark momentan in der Diskussion stehen. Und gleichzeitig glauben wir, dass das aktueller denn je ist, gerade im Web. Wenn man es im Web betrachtet mit Themen wie der politischen Situation in der Türkei, mit der Flüchtlingskrise, mit rechter Hetze, mit der Problematik, dass wir auf Facebook Filterbubbles haben und die Menschen nur noch das kriegen, was sie mal geliked haben und wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, an bestimmte Gruppen ranzukommen, ist das für uns etwas, wo wir langfristig sehr, sehr, sehr gerne und wichtig auch vertreten sein möchten. Das ist jetzt sehr groß und abstrakt. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, Peer-to-Peer-Netzwerke. Die Möglichkeit, dass sich zwei Endgeräte miteinander direkt verbinden ohne das Internet. Sie haben was auf Ihrem Endgerät, Sie haben ein Video, das will ich gerne, habe aber kein Datenvolumen mehr, können Sie es mir direkt schicken. Wir brauchen das Internet nicht. Das ist eine Technologie, die am drastischsten benutzt wurde beim arabischen Frühling. Da gab es kein Internet, aber man hat trotzdem die Möglichkeit gehabt, dass sich die Leute untereinander über Peer-to-Peer-Netzwerke verbinden. Wir finden es deshalb jetzt gerade so wichtig, weil wir alle Nutzer, die wir bis jetzt gefragt haben aus den Zielgruppen, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Alle haben geantwortet, überall WLAN und mehr als 200 Megabyte Datenvolumen im Monat. Das Ganze könnte man durch einen solchen Ansatz eventuell auf die nächste Ebene bringen. Und damit waren es 4 Fragen. Was sind wir? Was entwickeln wir gerade? Wie gehen wir das an? Was erhoffen wir uns? Ich habe trotzdem bestimmt irgendwelche Fragen offen gelassen und deshalb freue ich mich auf eine schöne Diskussion.
Ja, vielen herzlichen Dank. Kommen Sie ruhig rüber zu mir. Wow, ich habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt, deswegen bin ich jetzt erstmal ganz wow. Adressiert ihr mich?
Inwiefern?
Dass das Programm genau, also dass ihr genau wisst, was ich will, dass das Programm auf mich zugeschnitten wird?
Irgendwann ja. Ich will Ihnen nicht ganz zu nahe treten. Ich glaube, nicht mehr ganz im... ich auch nicht. Und die wichtigste Erkenntnis war, dass ich... ich bin 37 Jahre alt, ich weiß nicht mehr, was 14- bis 29-Jährige machen. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Aus diesem Grund halt auch diese Analyse-Sache. Mhm. Wir werden am Anfang nicht genug Content haben, dass man überhaupt über so eine implizite Personalisierung, das ist so das Stichwort, nachdenken kann. Man sagt ja, jeder kuratierte Content, also jede Auswahl von Content muss erstmal so weit wachsen, dass man überhaupt erstmal eine Suche braucht. Und dann muss die Suche wieder so weit wachsen, bis man wieder eine Auswahl braucht.
Aha, okay.
Die Mediatheken sind gerade an dem Punkt, wo sie mit der Suche am Ende sind und wieder eine Auswahl brauchen. Und wir sind an dem Punkt, dass wir erstmal eine Auswahl haben und noch gar keine Suche brauchen. Auch das unser Webangebot zum 1.10., das war das Schönste. Wir konnten die Anforderungen Volltextsuche rausschmeißen, weil wir nicht genug Content haben. Das war wunderbar. Das hat mir 2 Wochen gespart.
Und schafft ihr uns irgendwann ab, das lineare Fernsehen?
Also, es ist natürlich nicht unser Bestreben, irgendein Medium abzuschaffen. Wir gehen ja auch nicht gegen das Fernsehen vor. Ich glaube, die Mediennutzungsrealität wird zeigen, wie sich die Stellung des Fernsehens entwickelt. Also ich glaube nie, dass das Fernsehen stirbt. Sonst hätten wir auch keine Bücher mehr. Man kann ja immer sagen, die Medien... Das Medienbudget bleibt eigentlich relativ konstant, bloß die Anteile, die werden sich verändern. Und ich wage zu prognostizieren, dass die Anteile des Fernsehens nach unten gehen, aber auf einem bestimmten Level auch bleiben werden. Und ich würde mich einfach nur freuen, wenn wir einen nachhaltigen Wert bei den Menschen erzeugen könnten, die wir momentan mit dem linearen Fernsehen schon gar nicht mehr erreichen.
Ja, genau, das ist ja das Ziel. Gibt es weitere Fragen an Herrn Blumberg? Oder sind Sie auch alle noch ganz wow? Ja, bitteschön, da hinten. Ich kann Sie kaum sehen.
Das Mikrofon?
Jetzt
hört man mich. Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. Sie haben sehr schön erklärt, dass Sie nur noch wenig Blech im Keller haben, haben auf die Cloud verwiesen. Und dann am Ende sah ich plötzlich geschrieben, unabhängig. Ist das nicht ein Widerspruch? Sie machen sich doch abhängig von bestimmten Systemen, von denen man erstens nicht weiß, wie lange es die noch gibt und zweitens, was sie mit dem Content tatsächlich intern anstellen beziehungsweise durch AGB möglicherweise mehrfach verwerten oder irgendetwas in den Metadaten rauslesen und so weiter, Werbung verkaufen. Also nochmal die konkrete Frage, unabhängig und Cloud, passt das zusammen?
Vorab eine Klarstellung, es geht da nicht um eine Datencloud. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Daten in diese Cloud reinpacken, sondern es geht darum, dass wir die als Infrastruktur nutzen. Das ist der eine Punkt. Ich würde Ihnen natürlich recht geben, wenn wir sagen würden, wir sind nur auf YouTube, dann würden wir uns 100% abhängig machen von YouTube. Wir sind nur auf Facebook, würden wir uns von denen 100%ig abhängig machen. Wenn wir sagen würden, wir gehen nur in die Google Container Engine, würden wir uns von Google 100% abhängig machen. Ich glaube, dass wir zwei Sachen machen müssen. Zum einen müssen wir eine gewisse unabhängige Basis schaffen. Das ist unser Webangebot. Das ist das Blech, was wir noch im Keller haben. Im zweiten Schritt brauchen wir aber ein Einfallstor. Weil es ist aus meiner Sicht ein Irrglaube, dass wir sagen, wir bringen ein Webangebot raus und alle 14- bis 29-Jährigen werden schon kommen. Werden sie nicht. Und deshalb sagen wir gehen ganz konsequent erstmal im ersten Schritt, und das ist als Strategie gedacht, erstmal dorthin, wo die sich befinden, versuchen da auch in die relativ geschlossenen Filterbubbles reinzukommen, um im nächsten Schritt oder parallel unten drunter einen Wert aufzubauen. Beantwortet das Ihre Frage?
Okay, Herr Wagner winkt. Weitere Fragen? Die Herrschaften im Schatten melden sich immer. Ja, bitte. Da kommt doch schon das Mikro.
Chris Knopf? Ja, Chris Knopf vom ZDF. Ich habe eine Frage. Wir machen gerade Ausschreibungen für CDNs. Und wenn ich unsere Datensicherheiten, so Datenschutzreglementationen angucke, dann ist es schon ziemlich hart. Aber wie geht denn ihr mit Datenschutz um? Also wenn ich da YouTube angucke und Facebook, und wie sieht es denn mit eurer App aus? Kann ich da ganz genau gucken, was ihr da mit meinen Daten macht und wie ihr die 14-, 29-Jährigen in Sicherheit wiegt oder weiß ich wie?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn man sich nämlich diese drei Berührungspunkte anguckt. Drittplattform, App und Webangebot. Ist unsere Reichweite hier super maximal, hier geringer, aber okay. Und hier minimal. Unsere Einflüsse für den Datenschutz sind aber hier absolut minimal. Also Google wird nicht sagen, okay, dann speichern wir halt diese Daten von dir nicht. Hier okay, maximal, weil wir sagen können, das ist unsere App. Und hier ziemlich gut beim Webangebot. Da können wir genau sagen, was wir speichern. Wir haben uns ein paar Voraussetzungen gesetzt. Zum einen, bei uns in der App wird es kein Login geben. Wir werden auf passive und komplett anonymisierte Datennutzung setzen. Das heißt, wenn diese App installiert wird, wird ein zufälliger Schlüssel generiert und der wird in der App gespeichert. Und das ist der einzige Weg, wie wir den Nutzer eindeutig identifizieren, wie wir ihm Push-Nachrichten schicken und sonst was. Aber wir werden niemals wissen, wie heißt der oder was macht der. Das heißt, im nächsten Schritt könnte man sich auch vorstellen, dass wir aktiv, also dass der Nutzer ein Screen angeboten kriegt mit, was wissen wir über dich und woher haben wir das und was machen wir damit und was machen wir nicht damit und was wissen wir nicht über dich. Und wenn du willst, kannst du deine Sachen trotzdem jederzeit löschen.
Okay.
Das heißt, wir nehmen das natürlich ernst und wissen, bei den großen Plattformen haben wir wenig Möglichkeiten momentan.
Noch eine Frage? Ja, bitteschön. Die junge Dame kommt von hinten links herangeeilt.
Wolf Siegert, ich warte noch auf den Zeitpunkt, dass wir auch mal junge Herren stehen haben, aber das nur nebenbei. Malte, Sie haben zu Anfang gesagt, eigentlich gibt es auch eine philosophische Dimension. Und ich erlaube mir jetzt 1,5 Minuten für diese Frage.
Okay.
Wir haben 1984 privates Rundfunk in Deutschland in die Wege geleitet. Ich war damals dabei. Und dass ich heute hier sitze, ist auch der Tatsache, dass ich glaube, dass wir diese Grabenkämpfe irgendwann überwinden müssen. Wir haben damals so etwas entwickelt wie offene Kanäle. Der offene Kanal war für viele auch ein Alibi, um zu zeigen, dass dennoch jeder Mensch das Recht hat auf Kommunikation und auf Dialog. Sie entwickeln im Moment ein ähnliches Projekt, in dem dieser Gedanke auf einer neuen Technologieebene wieder zum Tragen und vielleicht auch zur Wirkung gebracht wird. Würde das bedeuten, dass wir in der Perspektive wirklich diesen Grabenkampf aus der institutionellen Vermarkung von Interessen herausführen können und das herstellen, was wir seit Brecht und Benjamin als die Entwicklung des mündigen Bürgers in der Medienwelt uns immer erträumt haben?
Eine große Frage. Freitag um 4 auf der IFA. Ha?
Ich habe irgendwann mal gelernt, dass man auf philosophische Fragen nie mit Ja, Nein antwortet. In dem Fall würde ich jetzt ein Ja sagen. Ich hoffe, dass ich guten Gewissens Ja sagen kann. Und zwei Beispiele dazu. Erstes Beispiel, bei uns gibt es keinen geschriebenen Journalismus. Unser Medium ist Video. Und zweites Beispiel, bei uns gibt es überhaupt nicht den Ansatz, dass wir Leute irgendwo abholen und auf Monetarisierungsoptionen holen. Das heißt, diesen Use Case, den im Netz diejenigen haben, die Geld damit verdienen müssen, den haben wir gar nicht, aus ganz klarem Grund. Und wir versuchen auch deshalb nicht, ihn zu kopieren, weil wir dann den Markt verändern würden für Menschen, die darauf angewiesen sind und damit Geld verdienen müssen.
Okay, obwohl komische Antwort. Also ich hoffe, dass auch Videojournalismus ist.
Absolut, das hoffe ich auch, gut. Weil sonst guckt uns keiner.
Herr Blumberg, ganz, ganz herzlichen Dank. Er ist noch hier, also Sie können auch noch direkt mit ihm ins Gespräch kommen. Dankeschön. Und danke vor allen Dingen auch, dass Sie trotz der vielen Arbeit hergekommen sind. Also wirklich.